Also in Deutschland sind wir uns, glaube ich, einig, kennt das niemand. Also auch kein Arzt hat je davon gehört. Es ist, wenn überhaupt, wird so getan, als wäre das irgendwie was Magisches, Gefährliches. Das ist nicht der Fall. 35 Länder haben es mittlerweile zugelassen. Das ist nur bei uns nicht bekannt. Das zum Beispiel zur Behandlung von schweren Covid-Verläufen und da auch sehr erfolgreich. Für das DeGeorge-Syndrom, für Hepatitis B und A, in der Forschung für Krebs, in der anfänglichen Therapie, für die Nachkrebsbehandlung mit einer deutlich niedrigeren Rückfallquote des Krebs, wenn es eingesetzt wird. Glaubt auch bitte nicht, und das nervt mich, dass alles, nur weil es hier nicht funktioniert oder zugelassen wird, irgendwie schlecht ist. Weil wir sind faktisch sehr weit hinterher. Das ist eine Tatsache.
Herzlich willkommen zum Podcast Schlank und Gesund. Ich bin Gesundheitsexperte und Fitnesscoach Patrick Heitzmann. Dieser Podcast ist mir eine Herzensangelegenheit, weil ich dich unterstützen möchte, dass du noch fitter, gesünder und schlanker wirst. Schön, dass du mit dabei bist.
Peptide sind aktuell eines der meistdiskutierten Themen im Gesundheits- und Fitnessbereich. Sie gelten als möglicher Hebel für Regeneration, Körperkomposition, Leistungsfähigkeit und für das gesunde Altern. Gleichzeitig herrscht aber auch viel Unsicherheit. Was ist wissenschaftlich belegt? Was ist Marketing? Was ist das Risiko? In diesem Interview spreche ich mit Iron Mike, einem der bekanntesten Stimmen aus der Fitnessszene, offen und ungeschönt über Peptide. Es geht um reale Erfahrungen, verbreitete Mythen, mögliche Nutzen, klare Grenzen und darum, für wen dieses Thema überhaupt relevant ist. Kein Hype und keine Verharmlosung, sondern eine ehrliche Einordnung zwischen Praxis, Verantwortung und aktueller Studienlage. Verständlich erklärt für alle, die sich ernsthaft mit Gesundheit und Langlebigkeit beschäftigen. Hey Mike, danke für deine Zeit. Spannendes Thema heute.
Definitiv, finde ich auch.
Was genau sind eigentlich Peptide und warum können sie wortwörtlich ein wichtiger Schlüssel zu mehr Gesundheit werden?
Sie können ein Schlüssel werden, weil sie es bereits sind. Also Peptide existieren in unserem Körper. Viele der Prozesse, die wir so kennen und als selbstverständlich erachten, sind peptidgesteuert. Peptide sind Ketten von Aminosäuren. Und wir haben hier verschiedenste Verkettungen. Das heißt, wir haben mal 15 Peptide, wir haben mal 3 Peptide. Es werden auch gerne mal sehr viele Peptide, dann spricht man halt irgendwann auch von Polypeptiden oder fast schon Proteinen. Ein gutes Beispiel ist, wenn wir uns das Wachstumshormon angucken oder Insulin, das sind auch Peptide, aber das sind eigentlich schon gefaltete Proteine, weil das unglaublich viele Aminosäuren sind. Und entsprechend sind Peptide erstmal eigentlich nur Aminosäuren, die aber in der richtigen Anordnung und teilweise auch in einer kleinen Modifikation, damit sie halt zugänglich gemacht werden können für den Menschen als exogene Zufuhr, dann bestimmte Befehle und Prozesse auslösen und steuern können.
Vielleicht ganz kurz exogen für die, die sich jetzt noch nicht so tief damit beschäftigen. Das heißt, klar, wir essen Eiweiß, die werden zu Peptiden bzw. Aminosäuren, werden aufgenommen, um im Körper eben dann zu entsprechenden Peptiden wieder umgebaut zu werden. Ja, wie zum Beispiel Insulin oder wie beispielsweise das Glucagon. Und wenn man von exogen spricht, bedeutet das, dass man das von außen zuführt. Ja? Und normalerweise ist es ja so, dass eben in der Magensäure insbesondere die Aminosäuren bzw. langsam die Peptide eben dann aufgespaltet werden bzw. die Proteine. Und da ist schon mal die erste große Frage, wie überleben Peptide, die man konsumiert über orale, also oral aufnimmt, wie überleben die Magensäure?
Das ist eine sehr gute Frage. Tatsächlich ist es so, dass die meisten Peptide injiziert werden müssen, genau aus dem Grund. Das Gute ist, Peptide sind hier ein bisschen, ich möchte mal sagen, gebräuchlicher als zum Beispiel Steroide. Das heißt, bei Peptiden ist es jetzt nicht ganz so selektiv, wohin du die injizierst. Die werden in der Regel subkutan ins Fett einfach injiziert. Sie können aber auch intravenös verabreicht werden. Das funktioniert genauso. Das wäre zum Beispiel bei Steroiden tödlich, je nachdem, woran sie gebunden sind natürlich, aber in der Regel schon. Und es gibt tatsächlich Peptide, die trotzdem oral verfügbar sind. Es sind nur sehr wenige. Und meistens sind es die Peptide, die ohnehin dem Milieu des Magen-Darm-Trakts zum Beispiel entstammen. Wie zum Beispiel ein BPC-157, das aus den Magensäften synthetisiert wurde. Und da geht das dann. Also es gibt verschiedene wenige Ausnahmen. Und oftmals sind Peptide, die dann über den oralen Weg aufgenommen werden, sind gar keine Peptide, sondern die werden einfach in der Peptidsehne so mitbehandelt. Aber es sind eigentlich andere, zum Beispiel kleine Moleküle wie jetzt SLOPP332. Ist ja sehr gehypt gerade, weil es quasi Cardio aus der Pille ist. Das ist aber eigentlich kein Peptid, obwohl es immer als Peptid genannt wird.
Okay, über gerade das Spezielle sprechen wir auch gleich. Das ist natürlich ein super spannendes Thema. Kann man sagen, dass diese Peptide, auch weil sie eben entsprechend dann gefaltet werden, das ist wie so Schlüssel-Schloss-Prinzip. Das heißt, wenn sie eben eine bestimmte Form haben, dann docken sie an der Zelle und lösen eben dann eine Reaktion in der Zelle aus. Es ist praktisch wie ein Schlüssel. Kann man das so vereinfacht darstellen?
Ja, tatsächlich schon. Da geht es natürlich dann ganz klar um Zielgewebe. Wir haben teilweise Rezeptorengruppen, aber eher nicht, sondern zum Beispiel Zellen. Und Mitochondrien sind tatsächlich auch oft ein Ziel und auch ein sehr beliebtes Ziel, dass man da irgendwie hin möchte. Wurde jetzt auch wieder eins zugelassen, gerade von der FDA, gerade für mitochondriale Dysfunktionen. Und so kann man es eigentlich sagen. Ne? Das ist ein Schlüssel-Schloss-Prinzip, nur dass man sagen muss, anders als bei den Rezeptoren, bei den Steroiden, wo man zum Beispiel sagen muss, Steroide sind eine recht sichere Medikamentengruppe, weil du weißt, was sie tun. Leute sagen immer, man weiß es nicht, das stimmt gar nicht. Also man weiß ganz genau, was die tun. Bei Peptiden ist es nicht ganz so selektiv. Also Peptide streuen gerne mal so ein bisschen mehr in verschiedene Signalwege, während Steroide das eigentlich nicht tun. Die gehen an einen Rezeptor, Androgenrezeptor zum Beispiel, und dann ist er da halt, ne?
Okay, damit man das mal ein bisschen auseinanderdividieren. Wo ist der ganz klassische Unterschied zwischen Peptiden und Steroiden?
Erst eine einfache Analogie, die ich immer wieder erzähle, die eigentlich Sinn ergibt. Wir stellen uns Steroide als einen, wie ich gesagt habe, sehr direkten Weg vor, etwas zu tun. Und was danach passiert, das ist dann halt so. Ja, zum Beispiel, wenn du jetzt ein sehr schwaches Testosteron hast. Wir haben ja ein sehr großes Projekt mit Privatärzten für eine Testosteronersatztherapie nach internationalen modernen Standards, weil das hier einfach nicht existiert leider. Und da muss man sich vorstellen, wenn jetzt ein Mensch sehr niedriges Testosteron hat, dann ist es so, dass die Möglichkeit besteht, dass jemand da reingeht, Supplements, Ernährung, wie auch immer, man schickt so irgendwie ein bisschen Hilfe rein und die sagen, ja, was ist denn los, möchtest du nicht mehr arbeiten, geht's dir schlecht, brauchst Unterstützung, könnte ich vielleicht ein bisschen, Testosteron steht nicht auf, na, Testosteron sagt, du, also bei mir ist durch, ne? Und dann sagt man, gut, vielleicht probieren wir es mit Peptiden. Peptiden müssen wir so anschauen als wirklich deutlich potentere Helfer, die reinkommen, die Arbeit mit übernehmen und wirklich sagen, wir können hier vielleicht an der Wurzel etwas auslösen, das die Prozesse wieder in Gang bringt, die wir brauchen. Steroide sind das Aufräumkommando. Steroide kommen rein und sagen zu dem Testosteron, das da erschöpft liegt, weißt du was? Verpiss dich. Wir brauchen dich nicht mehr. Du bist abgeschrieben.
Wir machen
mir ist
das.
Egal, was mit, ja, mir ist egal, was mit dir passiert. Du bist abgemeldet. Und alles, was danach passiert, das ist dann halt jetzt so, das können wir später regeln. Ja? Und dann wird einfach die Arbeit gemacht, aber sie wird halt sehr zuverlässig gemacht. Entsprechend sind Steroide einfach als Steroidhormone wirklich auch schon fertige Hormone und Botenstoffe, die wirklich sehr nützliche, aber teils auch gravierende Effekte natürlich auslösen können. Peptide eher kleine Helfer, aber je nachdem, wo sie arbeiten, natürlich auch mit durchschlagender Wirkung. Das darf man nicht unterschätzen.
Okay, lass uns mal über vielleicht die 5 aktuell spannendsten Peptide sprechen. Vielleicht noch ganz kurz zu dir. Es ist ja so, dass man letztendlich das Thema Peptide, das kann man auch im Moment vor allem anekdotisch beschreiben. Also sprich, du hast ein Coaching, du betreust sehr viele Menschen mit diesem Thema, du hast viel echte Erfahrung. Da geht es also nicht nur um Studienlage, weil ich glaube, die ist schon ziemlich gut bei vielen Peptiden. Das ist auch kein super neues Thema. Ich meine, Insulin ist ein Peptid, das schon über 100 Jahre mega erfolgreich im Einsatz ist. Und schon Millionen und Abermillionen Menschenleben gerettet hat, aber man darf es eben auch nicht missbräuchlich verwenden, weil es eben auch schief gehen kann. Aber jetzt zurück zu dir, du hast die echte Praxiserfahrung und das finde ich nicht immer, aber häufig deutlich spannender als das, was die Wissenschaft in Theorie sagt. Und deswegen frage ich dich jetzt ganz gezielt, was sind die 5, mit denen du gerne arbeitest und wo du einfach mit deinen Klienten wahnsinnige Erfolge hast?
Peptide sind unfassbar breit gefächert, durch einen Versuch jetzt vielleicht in verschiedene Bereiche einzuteilen, was glaube ich ganz gut ist, würde ich sagen, wir gehen zuerst mal in den Bereich Verletzung und Recovery, aber auch verbunden mit tatsächlich starker Entzündungshemmung, also verschiedene entzündliche Zytokine, also Botenstoffe des Körpers, die Entzündungen auslösen, können mit verschiedenen entzündungshemmenden Peptiden adressiert werden. Tatsächlich ist es so ein Großteil meiner Arbeit geworden, dass Menschen sich an mich wenden. Ich dann tatsächlich auch schaue, was genau hat der Mensch Und da ich aus der Pathologie und so weiter mittlerweile auch viele Krankheitsbilder kenne und weiß, welche entzündlichen Botenstoffe da hochreguliert sind, schaue ich schlicht und einfach wie bei einem Baukastenprinzip, mit welchen Peptiden ich die regulieren kann. Und das funktioniert tatsächlich in der Praxis. Also wenn du weißt, IL-6 und TNF-Alpha und wie sie alle heißen, sind irgendwie hochreguliert und du kannst die runterdrücken, verbessert sich die Symptomatik. Und entsprechend ist es so, dass ich bei denen anfangen würde. Da würde ich jetzt mal die großen drei versuchen zusammenzufassen, wenn man das kann. Das sind GHKCU, BPC-157 und TB-500. Wahrscheinlich haben die meisten von BPC-157 mittlerweile schon gehört. Das, glaube ich, kennen sehr viele Leute. Und das sind so die Heilpeptide, die ich am wirkungsvollsten in der Praxis finde und teilweise auch mit der spannendsten Evidenzlage von meist präklinisch, also nur an Tieren, bis hin zu teilweise bahnbrechenden Erkenntnissen auch an Menschen, die für die Zukunft vielleicht interessant sein können.
Ist das so, dass das Nebenwirkungspotenzial von diesen Peptiden schon ganz gut erforscht ist? Klar, es gibt welche, die sind relativ neu. Da kann man auch gar nicht wirklich jetzt eine Evidenz haben. Aber gerade so BPC 157 ist ja wirklich, also gerade bei denen, die sich damit auseinandersetzen, sind schon länger bekannt. Und da ist wahrscheinlich auch was über das potenzielle Nebenwirkungspotenzial bekannt. Wie ist da deine Erfahrung?
Ja, durchaus. BPC ist tatsächlich schon relativ lang in der Forschung, also sehr, sehr lange. Das Problem, das wir mit BPC 157 haben, ist, dass es eine kleine Ungereimtheit im Patentrecht gibt, weil sich die Firma Diagen das Patent vor einer Weile gesichert hat, um umfassende Studien durchzuführen. Die haben aber Anlaufschwierigkeiten mit der Finanzierung gehabt, plus das Patent läuft bald ab. Und dementsprechend ist das Peptid bald quasi zum Abschuss freigegeben und jeder könnte es sowieso kopieren. Außerdem wird der Markt überschwemmt von Plagiaten, weil es sehr einfach nachzubauen ist, weil es nur 15 Aminosäuren sind, die sich sehr stabil halten lassen. Entsprechend ist deswegen BPC 157 könnte wahrscheinlich schon lang zugelassen sein. Man muss halt verstehen, so ein Zulassungsprozess braucht bis hin zu 1 Milliarde ungefähr, bis man durch ist. Allein die klinischen Studien 500, 600 Millionen. Und BPC hat in allen Evidenzen, die wir an Tieren haben, insgesamt haben wir circa, ich habe neulich wieder eine Analyse gemacht für meine Masterclass, 544 Studien ungefähr an BPC 157. Keine davon negativ. Das muss man einfach mal sagen. Fast alle davon sind an Tieren. Hierzu muss man aber auch verstehen, die Forschung an Tieren wird so gestaltet, dass sie natürlich mit einer gewissen Ähnlichkeit des Zielgewebes im Menschen einhergeht. Entsprechend macht man das vorwiegend an Säugetieren und versucht, das Zielgewebe abzugleichen, um einschätzen zu können, ob die Reaktionen ähnlich sind. Und das funktioniert in der Regel ganz gut. Man hat hauptsächlich Studien an Mäusen, aber auch an Ratten. Dann teilweise hat man das auf all mögliche anderen Fische ausgeweitet, Zebrafische und sowas ausgeweitet, weil das halt alles so eine Familie ist dann. Wir haben bis jetzt fast nur positive Daten. Das heißt, Wundheilungen bei BPC zum Beispiel, Heilung von Knochenbrüchen, Hirntraumata, Linderung von Colitis ulcerosa und Morbus Crohn als Autoimmunerkrankung des Magen-Darm-Traktes, auch recht logisch, wenn man so drüber nachdenkt. Tatsächlich sogar neuroprotektive Effekte, was verdammt interessant ist. Und die Datenlage ist verdammt positiv. Die Nachteile, die man sehen möchte, die bis jetzt noch nicht erwiesen sind, aber mechanistisch eventuell Sinn ergeben, sind, dass die Prozesse, die man in Gang setzt, um ein BPC 157 eine Heilung vollbringen zu lassen, was es ja körperintern auch tut, das sind auch Prozesse, die zum Beispiel für einen Krebs relativ freudig zum Wachsen wären, ne, für einen Tumor. Das ist die sogenannte Angiogenese, das heißt Bildung von Blutgefäßen aus bestehenden Blutgefäßen durch Blutversorgung und zum Beispiel die Hemmung der Apoptose, des programmierten Zelltodes. Diese ganzen Prozesse sind natürlich für einen Krebs, wenn er denn schon da ist, für einen Tumor ein Vorteil. Theoretisch, nur theoretisch. In keiner der Studien, selbst bei dem Ausreizen einer möglichen letalen Dosis, die man nicht feststellen konnte, also es gab keine letale Dosis, das ist nicht giftig geworden, hat man tatsächlich nicht gesehen, dass es jemals Krebs ausgelöst hat. Und was dazu zu sagen ist, ist, dass es ein paar kleine Versuche gab, die aber in der Wissenschaft durchaus kritisch gesehen werden. bei denen man gesehen hat, dass bei Ratten oder Mäusen war es, glaube ich, die Angiogenese bei einem bestehenden Tumor von dem Tumor weggeleitet wurden. Also diese Versorgungen.
Weggeleitet?
Ja, also es hat den Tumor nicht mitversorgt. Das klingt jetzt ein bisschen nach Magie. Ja, es klingt ein bisschen nach Magie, aber es lässt sich eigentlich erklären, weil wenn etwas über die Regulation oder Regulierung von entzündlichen Genen funktioniert, dann, also Krebs ist nichts anderes. Im Endeffekt ist GHKCU zum Beispiel an 70% an 54 von allen entzündlichen Genen, die an Krebs beteiligt sind, also 70% ist GHKCU, mitbeteiligt an der Regulation und kann sie gezielt runterregulieren. Und das macht es automatisch, weil diese Peptide quasi diese Entzündungen erkennen und runterregulieren. Das tut ja auch dein Körper von sich aus. Entsprechend, ich möchte nicht sagen, die heilen Krebs, das wissen wir noch nicht. Aber bis jetzt ist diese Behauptung, dass zum Beispiel BPC, TB500 oder GHKCU, diese Heilpeptide, tatsächlich Krebs auslösen können, absolut nicht haltbar. Es spricht sogar ein klein bisschen für das Gegenteil.
Wow, okay. Spannend, auf jeden Fall. Insbesondere für mich hört sich das Ganze auch sehr stark danach an, dass diese Peptide an die Ursache einer Krankheit rangehen können. Das ist ja bei vielen Medikamenten, natürlich nicht bei allen, bei vielen ist es ja eher eine Symptombehandlung. Das ist wie wenn im Auto im Armaturenbrett das rote Licht für Ölstand leuchtet, klebt man da ein Pflaster drauf und sieht es nicht mehr.
Ja.
Für mich hört sich das aber gerade anders an. Das heißt, man geht an Ursachen ran. Insbesondere, wenn du sagst, Entzündungsprozesse werden runtergefahren. Denn was viele Menschen noch immer nicht wissen ist, Entzündungsprozesse gehen ja vom Immunsystem aus. Und wenn das Immunsystem nicht sauber aufgestellt ist, dann arbeitet das Immunsystem zu hart. Und das führt eben auch dann zu Folgeschäden. Das wissen viele nicht. Das war auch bei Covid so, dass eben das Immunsystem die Menschen letztendlich umgebracht hat. Und ich höre hier jetzt gerade bei diesem BPC 157 einen regulierenden Faktor raus. Ist das korrekt?
Ja, klinisch nicht so direkt auf das Immunsystem selbst, aber auf die entzündlichen Prozesse. Auf das Immunsystem selbst ausgeweitet gibt es aber, weil man sich diese Mechanismen zunutze machen wollte, auch Peptide tatsächlich, sogar recht wirksame, mit denen auch ich eine persönliche Geschichte verbinde, weil mich eines dieser Peptide aus meiner Immunschwäche befreit hat, die ich mal eine Weile lang hatte, tatsächlich auch nach der Covid-Zeit. Und bei mir war es so, dass ich mich relativ viel schon damit damals befasst hatte, aber jetzt noch nicht so tief drin, weil ich wusste, BPC heilt Wunden und so, das benutzt man natürlich, freut man sich als Sportler, tolle Sache. Und bin so ein bisschen eingetaucht und ich hatte aufgehört, Steroide zu nehmen. Ich war vorher so ein bisschen mehr im Bodybuilding unterwegs und habe dann irgendwann beim Kardiologen so einen Test gemacht, habe gesagt, ich hätte gern Echo, EKG, ich möchte halt wissen, wie schlimm ist es wirklich. Weil ich war auch da sehr experimentell. Ich teste alles immer an mir und das habe ich bei Steroiden auch getan. Und ich habe sehr weit getrieben.
Du sprichst auch sehr offen auf deinem Kanal drüber, genau, das ist also kein Geheimnis, ja.
Nö, das genau. Ich habe das schon immer so ein bisschen auch als Feldforschung gesehen. Und aber an mir logischerweise. Dann, als der Kardiologe mir gesagt hat, mein Herz ist gesund, habe ich gesagt, super, jetzt erst recht. Und danach habe ich gedacht, nee, komm, hörst du auf. Und dann habe ich gesagt, nur noch TRT, also wirklich nur Testosteronersatztherapie und einfach Muskeln halten. Dann kam Covid und mich hat so rausgehauen, dass ich nicht mehr gesund geworden bin. Also es war wirklich unfassbar.
Wow, okay. Also dich hat es richtig erwischt. Dich hat es erwischt,
ja.
Mit Covid.
Ja, okay. Nicht nur das. Ich würde sagen, also abgesehen davon, dass ich bei vielen Ärzten hintereinander war und erstmal wollte man mir nur einen gelben Zettel geben, was mich tatsächlich sehr aufgeregt hat. Und man hat mir halt nicht wirklich zugehört. Und Long-Covid wurde nicht anerkannt. Ich habe das relativ gut rauskristallisieren können, dass es das sein muss von den Symptomen her. Und nach ein bisschen Recherche bin ich auf ein Peptid namens Thymosin Alpha 1 gestoßen. Und Thymosin Alpha 1 ist ein Peptid, das gegen Immunschwächen entwickelt wurde. Explizit. Es greift da an, wo Lymphozyten gebildet werden. Das heißt in der Thymusdrüse. Und beziehungsweise wo die Immunantwort ihren Ursprung hat. Und kann bei Leuten, die keine Thymusdrüse haben, beim sogenannten DeGeorge-Syndrom, eine Immunantwort auslösen, wo keine möglich ist, wenn man so will. Ja. Und wenn man, also in Deutschland sind wir uns, glaube ich, einig, kennt das niemand. Ne? Also auch kein Arzt hat je davon gehört. Es ist, wenn überhaupt, wird so getan, als wäre das irgendwie was Magisches, Gefährliches. Und dann dachte ich, ja, wahrscheinlich ist es das. Und dann habe ich weiter geforscht, habe aber gesehen, das ist nicht der Fall. Dieses Peptid ist in den USA zugelassen als das Medikament Zedexin. Und das zum Beispiel zur Behandlung von schweren Covid-Verläufen und da auch sehr erfolgreich. Dann für das DeGeorge-Syndrom und auch für Hepatitis B und A und teilweise sogar in der Forschung für Krebs und auch schon in der anfänglichen Therapie für die Nachkrebsbehandlung mit einer deutlich niedrigeren Rückfallquote des Krebs, wenn es eingesetzt wird. Und nicht nur das, 35 Länder haben es mittlerweile zugelassen. Mhm. Tatsächlich. Also das ist nur bei uns nicht bekannt. Und für mich Grund genug, für mich Grund genug, das zu erwerben. Dann habe ich das irgendwie getan und dann habe ich angefangen. Und nach, es waren ungefähr ein Jahr lang, ja, habe ich alles probiert. Ich habe so lange Trainingspause gemacht, ich habe gar nicht mehr trainiert, ich sah schlimm aus, auch wirklich ungesund teilweise. Und ab da ist es schlagartig besser geworden.
Schlagartig?
Okay. Ja, also es hat so 4 Wochen gedauert. Innerhalb von 4 Wochen bin ich immer fitter, gesünder und wieder beweglicher, halt auch sportlicher und so weiter geworden. Ich war resistenter und ich glaube so 6, 8 Wochen später habe ich gesagt, ich glaube, ich könnte mal wieder trainieren. Vorher habe ich immer, wenn ich trainiert habe, direkt wieder Symptome bekommen und dann ging es plötzlich. Also das hat so 8 Wochen, glaube ich, war das. Nach 12 Wochen habe ich dann wirklich wieder trainiert. Nach 8 Wochen habe ich gesagt, ey, ich glaube, das ist langsam weg. Und das hat sich im Coaching tatsächlich viele Male nochmal wiederholt. Seitdem.
Okay, also du hast Erfahrung nicht nur an dir, sondern eben auch an Klienten. Ja. Mike, an so einer Stelle des Interviews kann ich mir sehr gut vorstellen, dass viele Menschen sagen, was ist das? Was gibt's noch alles? Und wie kriege ich das alles irgendwie an mich ran? Was ist gut für mich, für mein individuelles Problem? Es ist völlig klar, dass wir sowas in so einem Interview nicht lösen können, weil es gibt zu viel, auch zu viel, was man hinten dran wissen müsste über Dosierung, wo man es herbekommt. Jetzt ist es so, dass du ganz neu eine Masterclass für Peptide veröffentlicht hast. Das heißt, die Menschen, die das triggert, die das spannend finden, die können das bei dir buchen. Ist das korrekt?
Das ist korrekt. Es ist sogar so, dass man könnte ja sagen, man kann zu mir ins Coaching, sogar das ist mittlerweile, muss ich sagen, leider echt schwierig geworden, rein von den Kapazitäten. Bewerben kann man sich gerne, aber wir haben mittlerweile wirklich eine lange Warteliste. Genau aus dem Grund arbeite ich seit einem Jahr an der ersten allumfassenden Masterclass im Biohacking. Das heißt, es geht nicht nur um Peptide. Peptide werden komplett vertreten sein. Es gibt eine komplette Bibliothek, in der ich mit eigens erstellten Folien und PDFs, die auf Studien basieren, den Leuten erkläre, wie die Mechanismen sind und was sie wirklich können. Aber es ist so, dass es zum Start erstmal 13, aber es werden langfristig 20 oder 25 volle Kurse sein. Und jeder Kurs beschäftigt sich mit einer Problematik. Zum Beispiel schwaches Immunsystem, zum Beispiel Verletzungen heilen, zum Beispiel Haarverlust entgegenwirken, Fertilität selbst wieder aufbauen mit Hormonen oder zum Beispiel auch Hormonersatztherapien selbst managen. Das sind alles Sachen, die so grundlegende Probleme, die ich aus dem Coaching kennengelernt habe, bis hin zu Insulinresistenz, Diabetes. All diese Sachen werden quasi in einem aufbauenden System erst erklärt, was hast du da, was passiert in deinem Körper. Dann werden natürliche Vorgehensweisen erläutert, die die Basis bilden. Dann geht's über Supplements und Noxen, Dinge, die man meiden sollte. Und danach kommt der Ansatz, in dem ich sage, jetzt kannst du das, das und das noch zusätzlich machen. Es ist sogar für jeden Menschen, der jetzt nicht unbedingt Peptide nehmen möchte, aber verstehen möchte, wo Probleme herkommen und wie er sie selbst lösen kann, ist diese Masterclass wahrscheinlich ziemlich interessant. Das ist so mein ganzes Wissen aus 10 Jahren Coaching, Arbeit mit Privatärzten und allen möglichen. Ich arbeite ja auch mit Forschern zusammen und so. Da ist alles zusammen drin.
Toll. Selbstredend, dass ich das in die Shownotes beziehungsweise in die Videobeschreibung verlinke, ja, dass man da sich informieren kann. Das wollte ich an dieser Stelle erwähnt haben, weil wir sind dann schnell in der Tiefe drin bei einem einzelnen, sagen wir BPC 157, aber das kann ja so wahnsinnig viel, dass man hier nicht, man könnte eine eigene Podcast-Folge, eine sehr lange, nur über dieses Peptid. Und es gibt noch so viel Spannende mehr, deswegen würde ich gern weitergehen. TB 500 ist eins, zumindest in der Szene auch schon relativ lange bekanntes. Gibt es da irgendwas, wo du sagen kannst, bei diesem jedem wirkt das besonders gut?
Ja, TB500 ist die synthetische Form von Thymosin Beta 4 und wir haben halt zu Thymosin Beta 4 unfassbar viel Daten. Also das haben wir wirklich. Also wir wissen ziemlich genau, wie viel Positives Thymosin Beta 4 bewirken kann. Die Frage, die sich dann immer stellt, weil zu TB500 haben wir weniger. Die synthetische Nachbildung, also diese 8 Aminosäuren, mit denen man dann Thymosin-Beta-4 nachbilden will, die sind in den Daten deutlich schwächer vertreten, aber immer noch sehr stark. Und wir haben zum Beispiel sowohl zu BPC als auch zu TB500 zwei, drei Studien an Menschen. Die sind vom Studiendesign aufgrund zum Beispiel dieser Finanzierungsprobleme alles andere als vorzeigbar. Aber die Ergebnisse sind durchschlagend. Also das heißt, es ist schon sehr verwunderlich, was da rausgekommen ist, weil das grenzt gefühlt an ein Wunder, so in manchen Studien. Okay. Leider ist das, man hat es halt einfach versaut, weil die Kontrollierbarkeit nicht gegeben war. Also nicht doppelblind, nicht placebo-kontrolliert und naja, schade. Aber TB500 wird meistens einfach zusammen mit BPC genommen, als der sogenannte Wolverine-Stack, weil die zwei sich super ergänzen. Die haben relativ ähnliche Auswirkungen. Aber TB500 hat verdammt gute Evidenz für Stützung, Regeneration und Verbesserung von Herzmuskelfunktion beziehungsweise von Schäden am Myokard. Das heißt quasi, es gibt so Forschung in Richtung Stan, wenn man so will. TB500 ist faszinierend, was einfach auch Regeneration von geschädigtem Gewebe angeht. Nochmal zusätzlich. Und Thymosin-Beta-4 ist übrigens, was viele interessieren dürfte, tatsächlich mit einem direkten Link zu der Entwicklung der Haarfollikel beteiligt. Also Thymosin-Beta-4, wenn TB500 das macht, kann auch deine Haargesundheit langfristig verbessern.
Kann eine Fleischmütze auch wieder Haare bekommen?
Nein, das wird nicht passieren ohne Transplantation. Aber wenn man es früh genug erkennt, kann man relativ viel verhindern. Nur die Genetik ist ein bisschen gemein, was das angeht, ne?
Okay. Bei TB500 gibt's da irgendwelche potenzielle Nebenwirkungen, die irgendwie erkannt worden sind und die man vielleicht eben durch sachgemäßen Umgang etwas entgegenstellen kann?
Die Signalwege sind recht ähnlich zu BPC-157. Nicht wirklich. Bei beiden würde ich jetzt erstmal die größte Gefahr dem Bezug über nicht offizielle Quellen zuschreiben. Wobei ich das in den ganzen 10 Jahren noch nicht erlebt habe, dass da irgendwas Schlimmes war. Aber tatsächlich ist das größte Risiko. Kontamination ist nicht reguliert, der Markt, ne?
Okay, dann spannende Zwischenfrage hier, bevor wir jetzt weitermachen. Was ich besonders interessant finde, ist die Cardiopille. Jetzt mal umgangssprachlich, da kommen wir jetzt gleich zu. Aber zunächst, natürlich werden sich auch dann die Zuhörerinnen und Hörer fragen, woher bekomme ich denn den Stoff, das Zeug, die Peptide? Und das ist wahrscheinlich in Deutschland, mach du den Satz fertig.
Nicht ja, es ist ein bisschen kritisch, genau. In anderen Ländern ist es ein bisschen liberaler. Also in den USA dürfen Privatärzte sich bestimmte Peptide von Pharmacies, also von so extra Compounding Pharmacies, tatsächlich einfach zusammenstellen lassen und mit denen dann arbeiten. Bei uns sind die weder legal noch illegal. Wenn sie etwas sind, dann illegal, weil sie sind auf jeden Fall nicht legal. Und das Problem ist, die sind bei uns noch nicht mal wirklich bekannt. Also das kommt langsam so ein bisschen mehr. Und das Beziehen dieser Peptide ist theoretisch illegal. Das muss man halt sagen. Und das ist das Traurige an der ganzen Sache. Das heißt, man profitiert im Endeffekt von Shops, die sich in einem anderen Land niedergelassen haben. Und in diesem Land ist dieses Verkaufen dieser Peptide zu Forschungszwecken eine Grauzone. Es ist also nicht illegal in deren Land. Und theoretisch sind die raus. Aber wenn du dir das bestellst, dann bist du theoretisch zumindest nicht im legalen Bereich. So muss man das zum jetzigen Zeitpunkt sagen.
Muss man ganz klar die Warnung aussprechen. Und was jeder damit macht, also wir können jetzt auch keine Anleitung geben, wie man das jetzt besorgen kann. Das geht natürlich nicht. Da sind wir auch in einer sehr kritischen Situation, wenn wir das tun würden. Das ist das Traurige. Ich vermute mal, das weiß ich aber nicht, in deiner Masterclass wirst du auch dann Ideen haben, wie man völlig legal mit Hilfe eines Arztes eventuell an sowas rankommen kann. Oder ist das einfach nur informativ, dein Masterkurs?
Zweierlei. Also es gibt mittlerweile Peptide und Medikamente, also auch wirklich sehr viele Medikamente, die unglaublich hilfreich sein können für unsere Gesundheit, aber die Ärzte verschreiben sie uns nicht. Der Grund ist nicht irgendwie, weil sie dir was Böses wollen, sondern sie kennen sie entweder gar nicht oder sie sind für eine ganz andere Indikation zugelassen. Dafür gibt es zahlreiche Beispiele. Und In dieser Masterclass werde ich dir zum Beispiel auch erklären, wie du deinen Arzt davon überzeugen kannst, anhand von Präzedenzfällen, dass dieses Medikament für dich jetzt geeignet ist, für diesen Zweck. Und dann kommst du an deine gesundheitlichen Vorteile. Bei Peptiden sieht es schwierig aus, weil das einzige Peptid, das man uns hier verschreiben kann, das den meisten Biohackern, sage ich jetzt mal, einen gesundheitlichen Vorteil liefern würde, wäre wahrscheinlich Semaglutid oder Tirzepatid, also Ozempic oder Mounjaro. Da hört es dann auch schon ganz schnell auf. Also das heißt, offen gesagt, jeder Mensch, der sich in Deutschland mit Biohacking, mit Peptiden auseinandersetzen möchte, sich optimieren möchte, ist gezwungen, sich diese Peptide über solch einem inoffiziellen Weg zu besorgen. Und das machen einem die Hersteller auch sehr einfach. Ja, die sind mittlerweile wie so ein Amazon. Also das läuft, du kriegst da kein Paket, da steht Fett drauf, hier sind Peptide drin, die machen das natürlich klüger. Aber ja, es bleibt einfach das, ne? Müssen wir leider sagen.
Okay, dann wir müssen es so stehen lassen. Das ist nun mal so, ja, muss man akzeptieren. Trotzdem ist es wichtig, sich weiter zu informieren, weil vielleicht gibt es auch mal irgendwo eine Entspannung in dieser ganzen Geschichte. Lass uns mal über diese sogenannte Cardio-Pille sprechen. Wie heißt sie nochmal ganz genau?
Die heißt SLUPP332.
Also noch komplizierter geht's nicht, aber schön. Wir bleiben bei der Cardio-Pille. Sag's vielleicht noch einmal für jemanden, der jetzt noch mitschreiben möchte.
SLUPP332.
Was genau macht die, insbesondere mit den Mitochondrien?
SLUPP332 ist einer der faszinierendsten Wirkstoffe, die wir jetzt wahrscheinlich in den nächsten Jahren kennenlernen werden. Die ersten Studien scheinen bahnbrechend zu sein. Wir adressieren hier die sogenannten Östrogen-Related Receptors. Das sind nukleäre Rezeptoren, die, ist übrigens eine recht sichere Rezeptorengruppe, kann man sagen. Viele sichere Medikamente kommen aus dieser Gruppe. Und die adressieren direkt, also ERR-Alpha, Beta und Gamma über PGC1-Alpha. Das ist ein Koaktivator, der sehr wichtig für Mitochondrienbiogenese ist, für Fettverbrennung. Kurz gesagt, aber auch für Switch zu bestimmten Arten von Muskelfasern. Das heißt, oxidative Kapazität von Muskelfasern erhöht sich. Ohne dieses ganze Wissenschaftsblabla heißt es eins: Die ERRs und PGC1-Alpha sind genau die Regulatoren, die dafür sorgen, dass du in einem Ausdauertraining genau das erfährst, was da passiert. Sollte man es jetzt schaffen, die so hoch zu regulieren, als wären sie genauso hoch reguliert wie bei einem Ausdauertraining, würdest du eines durchlaufen, selbst wenn du gerade sitzt. Und genau. Rein auf biologischer Ebene wäre das so, und das nicht nur mit der Fettverbrennung, sondern tatsächlich auch, und das ist das, was gemessen wurde, über den respiratorischen Quotienten, die Leistung, eigentlich alles, der Shift zum Fettstoffwechsel und auch die Gesundheit der Mitochondrien, die sich verbessert. Man hat gemessen, dass Mäuse sich plötzlich ohne weitere Bewegung und mit mehr Futter, das sie bekommen haben, erstens nicht im Körperfett nach oben, sondern eher nach unten verändert haben. Zweitens, bei einem weiteren Lauftest plötzlich 70% mehr Laufleistung hatten. Und drittens, ihre Fettverbrennung 25% erhöht war.
Oh, das ist empfindlich.
Das ist Wahnsinn. Ja, ja, das ist wirklich Wahnsinn. Und das ist SLUPP332. Deswegen nennt man es scherzhaft jetzt Cardio aus der Pille, weil es ist genau dafür gedacht. Die Indikation ist natürlich die, dass man Menschen in einem Zustand, die sich nicht bewegen können, eine schwere Krankheit und so weiter, tatsächlich einen gesunden Metabolismus ermöglicht. Und genau das wurde im Weiteren getestet. Und in allen Studien hat man gesehen, dass sich die metabolische Gesundheit der Mäuse unfassbar verbessert hat, ohne dass sie sich bewegt haben, wohlgemerkt.
Ja, ich denke da vor allem an die immer älter werdende Generation, die möglicherweise durch einen Sturz eine Oberschenkelhalsfraktur, Beckenfraktur hatte. Du kennst ja auch die Zahlen, die sind dramatisch, dass gibt verschiedene Erhebungen, um die 25% der ab 70-Jährigen innerhalb von einem Jahr versterben. Das ist unglaublich, ein Viertel. Und wenn man dann sowas hört, dass die eben, wenn die lange liegen müssen, das System so abbaut, die kriegen eben dann, ist es eine Pille oder eine Spritze? Ich vermute mal eine Spritze.
Witzigerweise ist SLUPP332 als beides möglich. In den Studien waren es erstmal Spritzen, auf dem Schwarzmarkt kursieren mittlerweile Pillen. Mit denen habe ich sehr viel Erfahrung. Und im Coaching haben wir die auch und wir können anekdotisch sagen, und das geht seit Jahren schon so, die funktionieren. Also die funktionieren sogar sehr gut.
Mike, du hast gerade was gesagt. Seit Jahren testest du das nicht nur an dir, sondern an deinen Kunden. Das heißt, kannst du eine ganz grobe Zahl mal raushauen? Wie viele Menschen hast du schon mit dieser Pille, mit dieser Spritze betreut? Ganz grob.
Boah, also wir reden mittlerweile wirklich von tausenden Klienten, die ich insgesamt betreut
Tausenden.
habe. Ja,
Okay.
insgesamt betreut habe.
Ja, okay.
Rein das SLU, das war, ja, lass das 500 oder mehr sein.
Oh,
500
Wahnsinn. Okay, also das ist
bestimmt.
nicht nur, man sagt immer, das ist anekdotisch, da steckt keine Studie dahinter, aber der Erfahrungswert, der funktioniert. Und du würdest sagen, dass die allermeisten oder alle davon profitiert haben? Wie ist so da deine Aussage?
Ja, es ist nicht so, dass die Leute das spüren. Das heißt, das ist jetzt, und das ist aber auch das Schöne, weil es ist kein Stimulanz. Ne? Also es hat keine stimulative Wirkung. Es ist tatsächlich nur dieses pharmakologische Aktivieren eines Ausdauertrainings. Was man leider sagen muss, das lässt die Blase ein bisschen platzen, aber es ist auch schön, dass es so ist in meinen Augen. Wir haben eine unfassbare Schwierigkeit der Umrechnung von der Mausdosis zu uns Menschen.
Okay.
Beziehungsweise die Umrechnung funktioniert. Aber es wäre so viel, das schaffen wir einfach nicht. Also es ist wirklich so viel, dass man da nehmen müsste. Und da müsste man sich auch wieder fragen, ist da nicht irgendwo auch, keine Ahnung, reaktive Sauerstoffspezies und zu viel oxidativer Stress, der dann vielleicht mit der Zeit, aber das wissen wir halt nicht. Bis jetzt ist es nicht so gesehen worden, eher Gegenteiliges. Nichtsdestotrotz, es ist eher so, dass in der Realität das Ganze ein Add-on ist, dass, wenn du dich denn schon bewegst, super funktioniert und dir viel mehr Benefit aus deinem Cardio-Training bringen kann. Du kannst tatsächlich metabolisch gesünder sein bei weniger Aufwand oder, wenn du jemand bist, der schon Cardio-Training macht, noch mehr rausholen und durch den Switch zu Fett als Nährstoffe oder als Na Nährstoffquelle, kann man eigentlich sagen, für den Körper, als Energiequelle, ist es so, dass wir auch beobachten, dass du in Phasen, in denen du deutlich mehr isst, nehmen wir jetzt mal Weihnachten, wenn du SLUPP 332 vorher nimmst, einfach nicht so viel Fett aufbaust. Weil das ist ja, was bei
Okay.
den Mäusen passiert ist.
Ja, krass, wirklich krass. Und ja, mir kommen da so viele weitere spannende Fragen. VO2 Max, gibt es da irgendwie auch einen messbaren Einfluss, dass sich das erhöht?
Ich glaube, es wurde nicht direkt gemessen. Ich müsste noch mal
Schade.
nachgucken, aber ich glaube, es ist die logische Konsequenz aus dem niedrigeren respiratorischen Quotienten. Es ist halt so, weil du auch wegen der Evidenz und der anekdotischen Evidenz gefragt hast, viele von uns Biohackern sind international sehr vernetzt. Gerade ich kenne viele Leute, die auch mit, also ich tue das auch, ich darf nur im deutschen Raum nicht so viel über diese Leute sagen, also die mit sehr hochgradigen Sportathleten arbeiten. Ja, also wirklich hochbezahlten Leuten. Wir reden hier wirklich von den allerhöchsten Rängen. Und die melden sich bei Leuten wie mir, um ihre Leistung zu verbessern und gleichzeitig eventuell auch nicht beim Dopingtest erwischt zu werden. Auch das ist
Okay.
möglich. Ja, das
Okay.
ist simple Chemie. Und im Endeffekt ist es so, dass man bei diesen Menschen merkt, dass sich ihr VO2 Max massiv verbessert,
Ja,
sobald sie damit
Wahnsinn.
arbeiten. Ob es genau
Okay.
das ist, wissen wir nicht, aber es ist natürlich eine logische Konsequenz von mehr Leistung. Ne?
Ja,
Klar.
klar, ich meine, wenn du hast ja gesagt, man bräuchte irrsinnige Dosen, wenn man gar nichts machen würde, um da diesen messbaren, spürbaren Effekt zu haben, wie bei den
Genau.
Mäusen. Braucht es aber nicht, wenn jemand ohnehin schon regelmäßig Ausdauersport macht, dann dreht er einfach den Knopf noch ein bisschen weiter auf. Und das ist wahrscheinlich dann ähnlich wie bei denen zu sehen. Es gibt ja auch Sportler, die haben schon von Geburt an sozusagen eine sehr hohe VO2 Max. Und wenn die dann Training machen, dann springt die nach oben über 70, 80. Es gibt ja welche, die kommen knapp an 100 ran. Das ist unfassbar viel. Das kann man sich als normaler Mensch gar nicht vorstellen. Und ich erkenne das so, wenn man diesen Schlüssel in das Schloss reinmacht, also dieses SLUPP, dann hat man einfach einen Zugang, wie die das von Natur aus haben. Kann man das so einfach runterbrechen? Geht das in die Richtung?
Ja, und es ist sogar so besser, als zu sagen, dass vielleicht diese Person, die du gerade genannt hast, die ohnehin schon sehr gut ist, jetzt noch einen viel größeren Vorteil hätte, weil das wissen wir nicht. Die Estrogen-Related Receptors sind ein Target auch von sehr, sehr vielen organspezifischen Krankheiten momentan. Weil es ist meistens so, dass gerade wenn die runterreguliert sind, dass zum Beispiel, weil die sind in vielen muskellastigen Organgewebe auch, wie den Nieren zum Beispiel, oder auch im Herzen sind die vertreten. Und es ist halt so, dass gerade wenn die runterreguliert werden, was im Alter passiert, also ihre Affinität nimmt ab und man sie wieder hochreguliert, dass sie die oxidative Kapazität dieser Zellen verbessern und deine Organe gesünder machen, auf gut Deutsch. Das hat man auch bei Mäusen mit einem Nierenversagenmodell gemessen, weil sie tatsächlich eine Nierenentzündung und sich anbahnendes Nierenversagen rückgängig machen konnten über SLUPP 332. Das ist schon
Boah,
krass.
stark. Ja, wirklich. Also das hört sich jetzt so an, als ob wir hier auf dem nach dem Gral der ewigen Jugend suchen und über Peptide kommt man da auf jeden Fall dicht daran. Aber gut, das zeigt die Forschung, da hilft uns auch die KI zum Entschlüsseln, das ist natürlich alles von großem Vorteil.
Aber auch noch, bevor die Leute sich zu viel Hoffnung machen,
ja.
An SLOPP332 gibt es bisher nichts weiter als Studien an Mäusen, ne? Also mehr ist das noch nicht.
Okay, gut. Aber nochmal, also ja, akzeptiert und wichtig, total wichtig. Du hast aber eben, deswegen habe ich so nachgebohrt, Erfahrung mit ungefähr 500 gecoachten Klienten und so wie ich das verstanden habe, die haben alle spürbare, messbare Ergebnisse dadurch. Und das finde ich ja auch, ist ja auch wie eine Art Studie, auch wenn es jetzt keine klassische Studie ist.
Das ist alles, was wir haben und in Verbindung damit, und ich tausche mich da auch öfter mit einem Medikamentenforscher aus, der auch an diesen Small Molecules forscht, das Bild schließt sich. Außerdem, ich habe mal versucht, sehr nah an diese Mausdosis ranzukommen. Und zu der Zeit habe ich eigentlich nichts weiter gemacht. Also ich war sowieso schon in der Diät drin, ich habe aber nichts weiter verändert, sondern habe nur das gemacht und alles andere genau weitergemacht. Und ab der Zeit ist mein Körperfett signifikant runtergegangen. Mein spürbares Energielevel war besser, also vor allem mental. Ich hatte einen sehr niedrigen Körperfettanteil, aber ich war mental unfassbar da. Und ich mache ja manchmal dann so Schritte, weil ich nicht so viel Muskeln verlieren will. Ich konnte 30.000, 40.000 Schritte am Stück laufen und mir haben eher die Füße wehgetan, als dass ich aufhören wollte. Das war irgendwie crazy. Es war schon krass.
Ja, Wahnsinn. Okay, lass uns mal weitermachen. Wir sind jetzt bei 3, also TB500, wir haben BPC 157, wir haben jetzt diese Cardiopille. Was gibt's noch, was du vielleicht gerade aktuell auch total spannend findest?
Ich würde sagen, ich glaube, was für viele Leute, glaube ich, mit am interessantesten ist, ist Retatrutide. Und um das mal runterzubrechen, Retatrutide ist die neueste Errungenschaft in der Reihe von Semaglutid, Tirzepatid und jetzt kommt Retatrutide, so würde man es auf Deutsch sprechen. Und das wäre also quasi das Ozempic 3.0, kann man sagen.
Lass mich raten, es wird keine Muskulatur abgebaut, stimmt's?
Zumindest kaum sichtbar,
okay,
aber doch kann.
Gut. Kann. Ja, okay, kann auch, weil das ist ja eins der großen Probleme, wenig Essen heißt natürlich auch einen sehr katabolen Prozess und das ist ja das, ja, was viele nicht verstehen, diese GLP-1-Agonisten sind spitzenmäßig und wirken richtig gut, aber wenn man eben dann seine Ernährung nicht umstellt auf proteinreich und Krafttraining macht, dann geht das nach hinten los, weil es nichts anderes als eine knallharte Diät ist mit Rebound-Effekt. Aber das ist jetzt 3.0. Okay, jetzt habe ich dich unterbrochen, aber ich finde das ganz wichtig nochmal.
Alles gut.
Diese ganzen, weil ich immer gefragt werde, mit Abnehmspritzen ist doch alles nur gefährlich. Ja, ist es, wenn man eben falsch rangeht. Aber ansonsten, alles, was starkes Übergewicht reduziert, hilft der Gesundheit. Punkt aus, fertig.
Genau, das ist es nämlich. Ich habe die ganze Forschung durch. Es gibt keinen Signalweg, der direkt dazu führt, dass irgendein GLP-1-Rezeptoragonist Muskeln abbaut. Das ist völliger Quatsch. Der existiert nicht. Gleiches gilt auch für Knochen. Da ist es ein bisschen gemischter. Du hast Osteoklasten und Osteoblasten, die sich teilweise irgendwie regulieren. Aber auch hier ist das der Mikro- und Makronährstoffmangel, der zu so etwas führt.
Klar, natürlich. Und der fehlende Impuls, also sprich Krafttraining.
Absolut. Ja, die trainingserhaltendste, also die muskelerhaltendste Maßnahme, die es gibt. Der Unterschied ist jetzt einfach, schauen wir uns GLP-1 an, das ist einer. Ne? Da haben wir jetzt weniger Magenentleerung, Sättigung ist besser, bisschen Insulin und so weiter, Blutzuckerstoffwechselausgleich. Dann hat man das mit GIP nochmal ein bisschen bei Mounjaro mit einem Zusatz versehen. Das heißt, man konnte noch ein bisschen mehr Synergie erlangen. Schon auch die ersten leichten Effekte auf ein bisschen mehr, ich will es jetzt mal nennen, Fettverbrennung, ganz leicht gesagt, und Triglycerid-Clearance, also dass die Triglyceride so ein bisschen reagiert haben, die Triglyceridwerte. Und dann hat man bei Retatrutide einen weiteren Rezeptor hinzugefügt, der alles verändert, und zwar den Glucagon-Rezeptor. Und das ist spannend, weil würde man jetzt Glucagon alleine stimulieren, würde sich ja logischerweise der Blutzucker erhöhen. Wollen wir nicht. Da wir aber GLP-1 und GIP gleichzeitig stimulieren, ist es so, dass der Blutzucker neutral bleibt, sich weiterhin gut reguliert. Du hast ja sowieso so einen guten Steady State auf diesen Medikamenten. Also dein Blutzucker ist plötzlich bulletproof. Ist ja auch für Longevity sehr interessant. Du hast einfach immer einen stetig guten Blutzucker. Und was aber Glucagon noch zusätzlich macht, ist, es metabolisiert Leberfette. Und diese metabolisierten Leberfette sorgen dafür, dass du Kalorien verbrennst. Das heißt, wir haben jetzt nicht nur ein Medikament, das dafür sorgt, dass du weniger isst und schneller satt bist, sondern wir haben noch eins, das gleichzeitig dabei hilft, dass du Kalorien verbrennst Und diese Kalorien kommen aus deinen Leberfetten. So hat man bei 89% der Typ-2-Diabetes-Patienten in einer Subanalyse der Studie, der klinischen Studien an Menschen, eine komplette Fettleberneutralisierung erreicht. Bei 89%.
Das ist krass. Und
wenn man da weiß,
was Leberfett für riesen metabolische Probleme macht, dann ist es krasse, rare. Wahnsinn. Okay, das ist total spannend. Genau das Gleiche. Jeder würde sagen, gib her das Zeug, ja. Gibt es aber auch Risiken dabei? Da möchte ich immer, weil nicht immer alles schönreden, verherrlichen. Es gibt ja vielleicht auch irgendwas, wo man sagt, da muss man allerdings aufpassen. Weißt du da was drüber?
Hierzu müsste man sagen, dass immer so ein bisschen bei den GLP-1-Rezeptorgonisten das Risiko einer Bauchspeicheldrüsenentzündung im Raum steht. Ja? Bei den ersten Vertretern davon, die noch in den 90ern oder so, glaube ich, ausgetestet wurden, war das mal eine reale Gefahr. Danach nicht mehr. Man muss hier der Vollständigkeit halber sagen, Personen mit entsprechender Anamnese waren ausgeschlossen bei den Phase-2-Studien. Das heißt, wir wissen es nicht, aber es ist unwahrscheinlich, weil die vorhergehenden das auch nicht getan haben. Nichtsdestotrotz lassen wir das mal stehen vielleicht. Und ansonsten würde ich hier die größten Risiken wirklich dem unsachgemäßen Gebrauch, also wenn jemand absolut nicht damit umgehen kann und sich den kompletten Hunger killt damit, dann ist der, also du hast wirklich, das wirkt ja eine Woche, du hast eine Woche keinen Hunger.
Oh, krass.
Du gerätst unfassbar schnell in einen Nährstoffmangel, die wird schlecht. Das sind so die meisten Nebenwirkungen, also du hast gastrointestinale Nebenwirkungen. Und das passiert, weil du zu schnell zu hoch dosierst. Du kannst Durchfall kriegen, du kannst aber auch Verstopfung kriegen, also Obstipation oder Gegenteiliges, ist beides möglich. Sodbrennen kommt öfter mal vor. Und in allen Studien, in denen das passiert ist, weil man hat die Leute natürlich auch mit der höchstmöglichen Dosis versorgt, um zu sehen, was passiert. Das ist eine Dosis, die von unserer Praxis unfassbar weit weg ist. So viel würde ich niemandem geben. Also wir reden hier von 12 Milligramm.
Okay, 12 Milligramm. Und in der Studie waren es wie viel?
12 Milligramm war die Dosis in der Studie, die hohe Dosis. Okay. Aber es reichen in der Praxis 1,5 bis 3 Milligramm im Durchschnitt die Woche. Und da merkst du ordentlich was.
Okay.
Also wirklich also ordentlich.
25% davon, okay. Und die Idee ist ja, oder was heißt die Idee? Die Wirkung ist, dass der Appetit deutlich runterreguliert wird. Du hast einfach keine Lust auf Essen. Und da kommt es natürlich zu einem Kaloriendefizit. Und wenn man jetzt noch eben diese Zeit nutzen, auch die Motivation, was auf der Waage bergab geht, dass man eben auch seine Ernährung jetzt mal endlich umstellt, getrieben durch die Motivation, dass es vorangeht, dann ist das ein Gamechanger.
Absolut. Was gerne so ein bisschen auch genannt wird, ist, dass man beobachtet hat, dass durch das Glukagon die Herzfrequenz oder beziehungsweise man kann sagen, um so ein paar Beats per Minute ist so irgendwie die Herzfrequenz hochgegangen. Ne, also der Puls, so möchte ich sagen, Entschuldigung, der Puls ist ein bisschen hochgegangen. Und da hat man dann gesagt, oh, das könnte aber gefährlich sein, weil wir reden hier von einem Verhältnis von 1 bis maximal 8. Ja, Beats per Minute sind so irgendwie hochgegangen.
Okay.
Aber, und jetzt kommt das große Aber, wir reden hier immer noch von Menschen, die metabolisch furchtbar ungesund sind. Und das wurde in der Analyse auch mitbehandelt. Bei allen Teilnehmern hat natürlich die positive Auswirkung der Leberfettmetabolisierung und des Übergewichts, das runtergegangen ist, hat das überwogen. Ja, das ist natürlich klar.
Also wäre spannend, ob auch die HRV sich verändern würde, ob der Sympathikus einfach durch das mehr getriggert wird. Aber das Entscheidende ist eben, gesunde Menschen, die sich schon einen sehr gesunden Lebensstil haben, ob das da wirklich einen großen Sinn macht, machen wir mal ein fettes Fragezeichen dran. Aber gerade eben für metabolisch sehr ungesunde, ist das natürlich ein Hammer, also wenn das sich dann durchsetzen würde, wenn das eben die 3.0-Pille kommen würde.
Das kommt, weil wir sind gerade in Phase 3 der klinischen Studien. Das heißt, das ist so gut wie durch. Nach Phase 3 wird es in der Regel zugelassen. Es wird 2026, 27 erwartet, bis es dann bei uns ist. Vergiss es. Aber es ist auf jeden Fall bald auf dem Markt. Und gerade was den Missbrauch angeht, muss ich auch persönlich sagen, ich habe mein Leben lang Diäten gemacht. Und immer top. Ich habe den Hunger überwunden. Ich bin ein Grenzgänger. Also ich habe auch sehr gerne einfach gewartet, was passiert, wenn ich so viel Hunger habe, dass ich glaube, ich kipp gleich um. Und es passiert halt nichts. So. Und ich mag das immer so mental, mich herauszufordern. Und irgendwann habe ich aber gesagt, ich möchte auch aus Biohacking-Interesse dieses Medikament testen. Und für mich persönlich und für viele Klienten ist es ein Gamechanger. Wenn du den ganzen Tag beschäftigt bist, fokussiert arbeiten möchtest, und nebenbei noch gesunde Leber, Kalorien verbrennen. Und du hast das Low-Dose drin, sodass du abends noch gut essen kannst, um deine Proteine und alles reinzuholen. Dann bist du tatsächlich produktiver. Denn du spürst einen besseren Fokus, eine bessere Konzentration, du kriegst nichts von Hunger mit, trinkst 2-3 Shakes am Tag zum Beispiel für die Proteine und abends isst du was und isst halt ordentlich. Und das ist gerade im Unternehmerbereich ist das Ding der Hit, kann ich wirklich sagen, kann ich so viel verraten.
Okay, ja, spannend. Okay, das war Nummer 4. Jetzt haben wir noch einen. Fällt dir einer ein?
Es gäbe tatsächlich noch viel, über die man reden könnte.
Klar.
Vielleicht würde ich einfach mal GHKCU, das ich vorhin kurz angeschnitten habe, das würde ich nochmal hervorheben, weil das haben wir einzeln noch nicht behandelt. Erstmal scheint es wie ein Heilpeptid. Es ist eine Kupferverbindung, es sind 3 Aminosäuren und eine Kupferverbindung. Deswegen ist es auch leicht bläulich-lila, wenn man es anmischt. Dieses Peptid hat so ein riesiges Potenzial, weil es als sogenannter Genom-Resetter gehandelt wird. Wie ich schon erklärt habe, ist es so, dass manche Peptide bestimmte entzündliche Gene runterregulieren können. GHKCU scheint mit über 4000 Genen zu interagieren. Und viele davon affektieren direkt unsere Gesundheit, Entzündungen. Und an einem Zellmodell, an der Lungenkrankheit Chronic Obstructive Pulmonary Disease, hat man gesehen, dass GHKCU diese Krankheit durch die durchs Genom-Resetting, wie es genannt wird, die Krankheit neutralisieren konnte. Tatsächlich, also die ist verschwunden und deswegen wird das jetzt an Krebszellen sehr stark untersucht, ob das da auch möglich ist, weil man sieht, dass es 70% von allen Krebsgenen, die aktiv sind, tatsächlich runterregulieren kann und das ist eine große Anzahl. Aber nicht nur das, es ist auch ein Heilpeptid, also das heißt, es sorgt auch dafür, dass Wunden schneller heilen, dass vor allem deine Haut sich besser regenerieren kann. Und genau deshalb ist GHKCU in der Kosmetikindustrie schon angekommen, vor allem in den USA, bei uns wieder mal nicht. Wir haben Vergleichsstudien, in denen man GHKCU mit Retinol und anderen Kosmetika verglichen hat, und zwar bei leichten Falten und Linien und Schäden der Haut. Das kann man sich in den Studien angucken, man hat verschiedene Frauen, die hat man fotografiert. Und GHKCU hat in 12 Wochen eine deutlich sichtbare Reduktion der Falten und Linien erreicht bei einer Creme, die aufgetragen wurde.
Eine Creme.
Was faszinierend ist. Ja, okay. Und diese Cremes kann man sich international dann natürlich auch bestellen. Also ich benutze die 2-mal am Tag, morgens und abends. Und du kannst wirklich für die Haut relativ viel topisch machen, aber du kannst auch intern, GHKCU interagiert mit den Haarfollikeln zum Beispiel auch, mit der Haut an sich. Das heißt, dieses ganze Hautbildungsprozedere ist von GHKCU relativ stark gesteuert. Deswegen glaube ich, hier haben wir Gesundheit, wir haben Beauty, wenn man so will, wir haben Haare, wir haben alles in einem, so ein bisschen Wundheilung, Verletzungsprophylaxe. GHKCU hat eine sehr große Zukunft als Allrounder.
Spannend. Gerade wenn es um die Optik geht, da hören die Menschen ganz besonders hin. Ich schmier mir eine Creme drauf, die Falten gehen weg. Mike, das war ein super spannender Einblick in das Thema Peptide. Für viele wahrscheinlich völlig neu und einige, die gezielt nachgesucht haben, die haben schon vieles davon gehört. Ich hoffe auch für die, dass du noch ein bisschen mehr Klarheit, insbesondere in das Risikoprofil reingebracht hast, weil etwas, was sehr, sehr gut funktioniert, hat auch auf der anderen Seite immer zumindest das Potenzial für Risiken. Und in dem Fall muss man auch ganz klar sagen, mehr bringt nicht mehr. Wenn man da rankommt über irgendwelche Quellen oder deinen Masterkurs, deine Class besucht, also ich werde sie definitiv käuflich erwerben. Ich finde das total spannend, das Thema. Finde ich ganz spannend. Mache ich auf alle Fälle. Ich habe jetzt bewusst nicht reingeschaut, weil ich erstmal mit dir drüber sprechen wollte. Und ich hoffe, dass das Thema auf immer mehr Interesse stößt, weil dann gibt's auch noch mehr Erfahrungswerte. Am besten immer mit jemandem, der sich auch damit auskennt. Und für mich wäre es sehr spannend, gerade beim YouTube-Video, ob jemand von euch, von meiner Community, Erfahrung mit Peptiden gemacht hat, dann schreibt das doch bitte mal in die Kommentare rein. Ich hoffe, dass da ein bisschen was zusammenkommt, weil es eben doch noch, das Thema unter Biohackern ist bekannt, aber eben bei der gesundheitsorientierten Bevölkerung eher nicht. Und wenn man hier noch ein bisschen was sammeln könnte, ein Gefühl bekommen könnte, bitte auch über potenzielle Risiken. Also bitte auch das reinschreiben, ist bestimmt für alle spannend. Und Mike, dir als mein Gast gehören die letzten Worte. Vielen Dank für das tolle Interview.
Ich danke dir vielmals, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich möchte dazu am Ende auf jeden Fall auch nochmal was sagen. Ich weiß, es hört sich manchmal so an, als wäre das alles nur sehr positiv dargestellt. Ich glaube, über allem steht immer noch, dass es Substanzen sind, über die wir verhältnismäßig noch wenig an Menschen wissen, vor allem in Langzeitnutzung. Das muss jedem bewusst sein. Ich persönlich sehe den Blick relativ klar, weil ich die anekdotische Evidenz und Menschen um mich herum seit mittlerweile 10 Jahren mit tausenden Menschen mit der Studienlage verbinde und eben auch die Autoritäten dahingehend aufsuche und mich coachen lasse. Das heißt, ich gehe zu Medikamentenforschern, ich arbeite mit Ärzten zusammen. Und trotzdem würde ich niemandem empfehlen, das einfach leichtfertig zu tun. Denn wenn du nicht verstehst, was die tun, dann kannst du tatsächlich im schlimmsten Fall auch wirklich Mist bauen. Und wenn ich etwas über ein Peptid sage, dann sage ich das, weil ich die ganzen Hintergründe verstehe. Deswegen auch hier sage ich nicht mich auch immer leichtfertig mit meiner Meinung übernehmen, sondern gerne auch selbst Recherchen anstellen. Und wenn jemand das wirklich von der Pike auf verstehen will, alle Prozesse, dann ist zum Beispiel die Masterclass eine Möglichkeit. Aber das sind halt über 200 Videos, da musst du dich auch durcharbeiten. Aber die sind natürlich themenbasiert geordnet mit einer Bibliothek und du weißt genau, wo du hin musst. Aber das würde eigentlich gar nicht reichen. Es ist so ein großes Feld. Und deswegen macht das bitte alle nicht leichtfertig. Aber glaubt auch bitte nicht, und das nervt mich, dass alles, nur weil es hier nicht funktioniert oder zugelassen wird, irgendwie schlecht ist. Weil wir sind faktisch sehr weit hinterher. Das ist eine Tatsache.
Ja, das Gefühl habe ich auch, insbesondere generell im Thema Gesundheit, sowie auch KI-Technik. Ja, war früher mal, ganz früher ein bisschen anders. Hat sich einiges verändert. Ich hoffe, dass wir hier mit diesem Thema Peptide einfach noch mehr Neugier schaffen können, dass noch mehr Menschen Lust haben, sich damit wirklich tiefgründig zu beschäftigen. Mike, ganz herzlichen Dank.
Danke dir.